ich mal mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Moin moin und herzlich willkommen zur 55. Folge. Moin Amina, bist frisch?
Ja, hi, mir geht's echt total gut.
Wir sind gerade am Mittwochabend, also halbabend später Nachmittag, direkt nach der Landtagssitzung. Dementsprechend weich sind wir im Kopf, aber wir hoffen, unsere Qualität ist gut, denn wir versuchen gerade was Neues.
Genau, wieso Nachmittag? Also es ist 18.40 Uhr, das ist kein Nachmittag.
Ja, könnte man so. Ja, ich finde, das ist alles noch nicht ausreichend geklärt. Eigentlich müsste man mal diese ganzen Uhrzeiten und wann jetzt genau nächste Woche ist, das sind Fragen, die man mal klären müsste.
Also die Frage, wann nächste Woche ist, ist relativ klar. Eine Woche fängt immer am Montag an.
Das kann nur das Ergebnis einer gesamtgesellschaftlichen Debatte sein.
Okay, wow, freaking hate you. es ist genau Mittwoch. Wir haben Landtagssitzung. Eigentlich wollten wir eine Pause aufnehmen, das hat nicht hingehauen. Und deswegen haben wir jetzt mal überlegt, nach der Sitzung mal eine Folge aufzunehmen. Und sonst machen wir ja immer remote, aber wir haben ja immer Corona-Tests am Anfang der Sitzung. Und deswegen sitzen wir hier Corona-konform, mitten im Abstand, obwohl wir beide negativ getestet sind, hier zusammen und wollen euch ein bisschen was erzählen von unserer politischen Arbeit.
Und wir nehmen jeder von uns mit einem eigenen Gerät auf. Und wir können beide nicht glauben, dass das technisch hinhaut, aber Irina sagt, das geht.
Genau.
Und wenn das jetzt nicht geht, dann
ist Irina gefeuert.
Ist Irina schuld in erster Linie erstmal und dann müssen wir darüber sprechen. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben aber auch eine Backup-Aufnahme, die dann technisch nicht so gut ist. Also alles neu, aber
ja,
darum geht es.
Aber wir sind trotzdem immer noch die gleichen.
Eben, und wir sind ja auch kein Technik-Podcast, sondern Politik-Podcast.
Genau.
Und in dem Sinne sollten wir vielleicht auch auf das Thema Politik zu sprechen kommen.
Ja.
Wir hatten heute eine Regierungserklärung, die relativ kurzfristig auf die Tagesordnung gekommen ist. Worum ging es da?
Um die Regierungserklärung.
Richtig. Und zwar der sogenannte Stufenplan, beziehungsweise der Perspektivplan.
Genau.
Es ist etwas, was von immer wieder von allen möglichen Leuten gefordert wurde, dass man mal erläutert, wann gilt jetzt eigentlich was.
Genau. Und dazu hatten wir, also jetzt sagen wir mal so Regierungserklärung, aber der Ministerpräsident hat dann dazu gesprochen und hat dann halt den Perspektivplan des Landes Schleswig-Holsteins vorgestellt, der Dienstag diese Woche beschlossen worden ist, also gestern, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Und genau, Schleswig-Holstein ist da sozusagen in Vorleistung gegangen und hat gesagt, okay, das ist ein Vorschlag, den wir machen, den wir auch in die Bundesdebatte und in die Ministerpräsidentenkonferenz mit reingeben wollen, um auch eine Perspektive zu geben, wie sehen die nächsten Monate eigentlich aus.
Dabei geht es nicht, und das wird teilweise nicht ganz korrekt kommentiert, geht es nicht um einen Lockerungsplan. Aktuell sind wir uns alle darin einig, dass das Ziel gerade leider keine Lockerungen sein können, sondern dieser Perspektivplan gibt sowohl bei den Verschärfungen als auch bei den Lockerungen eine Perspektive und eine Orientierung.
Genau.
Und dass das so wahnsinnig schwierig ist, liegt ein bisschen auf der Hand, weil wir auf der einen Seite den Inzidenzwert haben, an dem wir uns oft orientieren, dass wir versuchen, eine Inzidenz unter 50 zu haben, damit die Gesundheitsämter ausreichend Gelegenheit haben, Infektionsketten nachzuvollziehen. Ab 50 wird das immer wahnsinnig schwierig. Aber das ist ja nicht alles.
Genau.
Es geht zum Beispiel auch.
Ich wollte nur einmal sagen, damit man so ein Verhältnis dazu hat, wir haben heute am 27. Januar einen Inzidenzwert von 92,5 in Schleswig-Holstein. Das ist viel höher, als wir uns das wünschen. Bei 50 beziehungsweise deutlich unter 50 hofft man natürlich, dass man dann wieder in die Situation kommt, Schulen und Kitas zu öffnen, Restaurants zu öffnen und so weiter und so fort. Also das gesellschaftliche Leben wieder stattfinden lassen zu können und vor allem Bildung stattfinden lassen zu können.
Ja, und dabei soll eben dieser Perspektivplan eine Orientierung geben, der auf der einen Seite auf diese Inzidenzen guckt, die wir alle mittlerweile einigermaßen einschätzen können, aber auf der anderen Seite eben auch berücksichtigt, wie zum Beispiel die Intensivkapazitäten aufgebaut sind oder aufgestellt sind. Haben wir da freie Kapazitäten, haben wir die nicht? Wie ausgelastet sind die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem? Also all solche Sachen. Oder gibt es Clusterausbrüche beispielsweise nur im fleischverarbeitenden Gewerbe, nur in einer Schule und so. All das soll in diesem Plan berücksichtigt werden und dann gibt es jeweils eine Orientierung, welche Maßnahmen wann eintreffen könnten. Das ist immer noch nicht ein kompletter Automatismus, das finde ich auch richtig. Ich werde auch versuchen, in den nächsten Tagen mal in der Story zu versuchen, so ein bisschen zu erläutern, wie man diesen Plan liest, weil das nicht ganz selbsterklärend ist. Das war aber auch klar, das ist hochkomplex, es war irgendwie allen bewusst, außer der SPD, die sich immer wieder hingestellt hat, wir brauchen eine Ampel in Rot, Gelb, Grün. Aber in Rot-Gelb-Grün kann man das nicht ausdrücken, sondern wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, dass die Realität komplexer ist. Und jetzt, das finde ich auch mal so spannend bei politischen Debatten, jetzt hat die SPD sich hingestellt und gesagt, ja, seht ihr, die Regierung ist dem SPD-Vorschlag nach einer Corona-Ampel gefolgt und so. Und das, was die SPD gefordert hat, ist eine Ampel. Was sie bekommen hat, ist eine Straßenverkehrsordnung, die auch sehr viel wirkungsvoller ist. Mhm. Aber in der Kommunikation versucht jetzt die SPD so zu tun, als wäre es ihr Projekt. So what?
Ja.
Am Ende braucht es irgendwie ein Ergebnis. Und ich bin gespannt, wie dieses jetzt diskutiert wird.
Wir können euch auch gerne mal den Stufenplan verlinken in unseren Stories. Ich glaube, wir sagen jede Woche, wir verlinken irgendwas. Und ich weiß nicht, wie oft wir es tatsächlich tun. Ab und dann mache ich das mal. Aber ich weiß auch immer nicht, was wir besprochen haben in unseren Folgen, wenn es dann hochgeladen wird. Aber das können wir auf jeden Fall mal machen oder ihr googelt es halt einfach selber.
Manchmal nimmt man sich auch was vor für die Storys und am Ende kommt es dann anders. Also ich habe heute zum Beispiel eine spontane Story gemacht, die habe ich auch in meinen Highlights gespeichert, sodass ihr sie am Freitag auch noch euch angucken könnt, zur Frage, warum der Aktienkurs von GameStop gerade so eskaliert und was dahinter steckt. Schaut euch das gerne mal an und gebt Feedback.
Voll, genau. Und aber heute, 27. Januar, Plenartagung fing direkt damit an, dass unser Landtagspräsident Klaus Schlie ein paar Worte gesagt hat zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. 76 Jahre ist es her, dass die Rote Armee Auschwitz, das Konzentrations- und Vernichtungslager, befreit hat. Und normalerweise haben wir dann im Landtag immer eine Gedenkveranstaltungen und dann kommen auch die jüdischen Verbände vorbei, der Landesverband von Roma und Sinti und so weiter kommen dann mal vorbei und dann haben wir da eigentlich immer einen Austausch und auch ein Gedenken, das stattfindet. Das hat dieses Jahr halt Corona-bedingt nicht stattgefunden. Im Deutschen Bundestag hat es aber hingegen stattgefunden, unter anderem Marina Weißband dann auch gesprochen hat.
Das ist auch echt etwas, was ich mir heute Abend wahrscheinlich noch anhören möchte, die Rede. Auch die werden wir in unsere Story packen. Ich habe sie noch nicht gehört, gehe aber davon aus, dass sie großartig ist, weil Marina Weißband in der Regel was Großartiges sagt. Wir hatten ja vor 2 Folgen Ricarda hier zu Gast und ich glaube damals, als wir sagen sollten, was so unsere Lieblingspolitikerin sind, habe ich Marina Weißband genannt und du Ricarda. Ich finde, Marina Weißband sagt zu vielen großen Konflikten der Gesellschaft sehr kluge Dinge.
Ja. Voll, absolut. Und ich bin auch gespannt, ich werde mir das nachher auch angucken. Ich habe schon mal so Sequenzen davon irgendwie verfolgt und gelesen und fand das wie immer sehr eindrücklich, was sie gesagt hat. Es ist halt wieder so ein Tag, an dem man verstärkt natürlich über das nachdenkt, wofür Deutschland stand steht quasi. Mhm. Und was unsere Aufgabe im Heute und im Hier und im Jetzt ist sozusagen. Ich habe heute zum Beispiel dann auch mal drüber nachgedacht, als ich in Auschwitz war 2014 und das besucht habe. Warst du mal in Auschwitz?
Nein.
Da habe ich eine Freundin besucht, die in Polen auch so ein Erasmus-Semester gemacht hat und dann sind wir da hingefahren und ich hatte vorher auch schon Konzentrationslager gesehen, auf Klassenfahrten und so haben wir das schon besucht. Aber ich fand das schon krass, Auschwitz zu sehen. Mhm. Also weil das ja auch nochmal, also das steht ja einfach auch für diese Zeit, dieser Begriff irgendwie. Und ich wusste, dass das riesig ist, so. Also dass das total groß ist und wie furchtbar das alles ist. Aber das dann so zu sehen, wie riesig das ist, ne? Und wie man, also dieser Begriff der industriellen Massenvernichtung bekommt auf einmal so ein, so ein Gesicht sozusagen, ne? Weil das alles so detailliert geplant ist und geordnet ist auch, ne? Und ich weiß auch noch, dass es da so eine Gruppe gab von israelischen Kids, die da zu Besuch waren und sich das dann halt so angeguckt haben. Und ich weiß noch, dass das so krass war, die an diesem Ort zu sehen, weil die halt auch geweint haben an dem Ort und sich das angeguckt haben und an der Stelle, glaube ich, auch versucht haben, ja, irgendwie sich zu erinnern und zu gedenken. Und es gab so einen Bereich hinten in Auschwitz, das war so ein bisschen versteckter. Also ich hatte das Gefühl, das war nicht so unbedingt Teil der Route sozusagen, die man sich angucken konnte und wo es so Erinnerungstafeln gab. Und da gab es halt so einen Raum, da wo so Briefe waren von Häftlingen. Und dann waren da halt so Briefe, die so ausgetauscht worden sind. Und ich fand es total krass, da so lang zu gehen und durchzugehen, weil du hast, also ich weiß, dass wir kaum geredet haben, meine Freundin und ich, als wir das uns angeguckt haben. Also eigentlich weitestgehend stillschweigend so nebeneinander uns das angeguckt haben. Und dann gab es zum Schluss halt dieses eine Haus, da wo dann halt auch so Briefe waren, die angepinnt worden sind und die konnte man sich durchlesen. Und es ging halt um so ein junges Paar, das sich geschrieben hat. Und es war klar, dass, ich meine, das war der Typ, dass er das nicht überleben wird. Mhm. So. Und dann hat er oder sie konnte, oder man wusste, sie wird es nicht überleben. Eins von beiden war es. Ich kann mich nicht mehr so genau an den Wortlaut erinnern. Und das waren halt Leute, die waren ungefähr in dem Alter, wie ich es auch ungefähr war, als ich das besucht habe. Und das war irgendwie so krass auf einmal, weil du gemerkt hast, so, ich meine, die haben über die gleichen Sachen gesprochen, wie man selber in dem Alter sprechen würde. So, ne? Und dann war so einer der letzten Briefe sozusagen zu sagen, ich werde dich wahrscheinlich nie wiedersehen. So, und dann darüber nachzudenken, wozu Menschen einfach in der Lage sind. So, ne? Und dass dieses nie wieder und wir dürfen sowas in unserer, in der Zeit, in der wir als Menschen leben, nie wieder stattfinden lassen, das hat sich nochmal so ganz anders eingeprägt irgendwie, weil das ist so, ich finde, das verkommt oft zu so Schlagwörtern und zu, wir erinnern jetzt an diesen Tag und so weiter, aber wie krass unsere eigene Verantwortung eigentlich ist, dass das nicht wieder passiert, fängt halt so früh an. So fängt eigentlich so früh an, schon in dem Moment, wo Menschen ausgegrenzt werden, in dem Menschen anders behandelt werden. Und deswegen macht mich das so wütend, wenn du all diese Sachen weißt um Deutschland und um unsere Geschichte und wenn du merkst, dass Leute das heute nicht ernst nehmen und denken, das ist eine Banalität oder ist doch scheißegal. Und sowas kann halt wieder passieren in unserer Gesellschaft, weil es schon mal stattgefunden hat.
Hm. Und weil es Menschen gibt, die zumindest die Vorstufen davon und die Agitation und so weiter sehr gezielt betreiben. Mhm. Ich war 2018 in Yad Vashem, in der Gedenkstätte in Israel, wo sehr ausführlich auch auf die deutsche Propaganda eingegangen wurde, die quasi den Weg bereitet hat.
Ja.
Und das war einfach wahnsinnig erschreckend. Zum einen, weil man sich immer wieder bewusst war, okay, das findet gerade alles in meiner Sprache statt. Ich kann einfach die kompletten Originale. Ne? Also ich finde, das ist irgendwie nochmal so ein spezieller, wahnsinnig unangenehmer, furchtbarer Zugang. Und es sind einfach so ähnliche Worte, wie sie jetzt in der Debatte stattfinden. Es sind ähnliche Motive, wie sie jetzt in der Debatte stattfinden. Und dann zu sehen, wie leichtfertig einige Menschen mit solchen Debatten umgehen und jetzt auch, ich meine, aktuell und fast zeitgleich irgendwelche Debatten führen über Rassismus gegen Weiße und so einen Scheiß, dass man sich denkt, boah, ihr wisst ihr überhaupt was und mit was für einem Feuer ihr gerade irgendwie spielt und was ihr glaubt für eine plurale Debatte gerade darzustellen. Das ist keine plurale Debatte, sondern genau diese Diskussion, die auch einige Kommentatoren und Kolumnisten bei der Welt jetzt gerade anzetteln und wie proaktiv gegen Antifaschismus gerade vorgegangen wird, dass das richtig problematisch ist und dass das super gefährlich ist. Und dass es keine Kleinigkeit einer politisch aufgeheizten Kultur ist oder so, sondern dass das Konsequenzen hat und Geister hat, die man ruft, die man nicht wieder eingefangen bekommt.
Ja, und das halt immer in der Nicht-Auseinandersetzung damit, worum es eigentlich geht. Weißt du, also diese Frage von, und es fuckt mich halt schon eigentlich seitdem dieser Diskurs um Identitätspolitik immer geführt wird, und zwar immer in einem negativen Kontext, fuckt mich das halt einfach ab. Weil es immer so darum geht, als würde so eine elitäre Masse oder Gruppe sich einfach mal so damit auseinandersetzen, wie das wäre, wenn man irgendwie keinen Rassismus mehr hatte. Dann gibt es irgendwelche Debatten, die geführt werden darum, dass es ein Geschäftsmodell ist. Dann gibt es Debatten, die geführt werden darum, man soll mal nicht so übertreiben. Unsere Gesellschaft war noch nie so antirassistisch und weniger sexistisch wie jetzt und so weiter. Da wo ich auch immer denke, wie fucking vermessen ist das eigentlich, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. So, also es war nie antirassistisch. Na und? Das ist aber nicht der Maßstab, der okay ist. So, sondern es geht um den Punkt der tatsächlichen Gleichstellung. So, und ich finde es so krass, dass man diese Debatten zeitgleich führen kann und weiß darum, dass beispielsweise in Hamburg vor ein paar Tagen gab es einen Zeitungsbericht, der bei Twitter auch kursiert ist, bei der es um die Frage ging, dass ein schwarzer Typ, der ein Lehrer ist, in eine Schule reingegangen ist und jemand die Polizei gerufen hat und die Polizei einfach nicht geglaubt hat, dieser schwarze Mensch ist Lehrer an der Schule. Oder man kriegt mit von rassistischen Vorfällen, die an der oder anderen Stelle stattfinden oder von antisemitischen Vorfällen und so weiter. Und da, wo ich mir denke, warum soll es genug sein zu sagen,
es ist doch weniger schlimm als vor ein paar Jahren, seid doch zufrieden damit. Was ist das für eine Vermessenheit, zu sagen, damit müsst ihr zufrieden sein, ihr, die ihr nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört?
Zumal es, ja, und oft dann so weit driftet, dass man glaubt, es gäbe einen Mittelweg. Mhm. Also es wird ja gerne so getan, als sei der Mittelweg das Ausgewogene und genau die richtige Dosis. Und als sei das bei der Frage von Menschenfeindlichkeit auch so. Und das ist halt brandgefährlich. Das, das würde man bei anderen, es gibt bei einigen Sachen, wo man sagt, nee, das richtige Maß ist null.
Ja.
Gewalt in der Erziehung zum Beispiel. Mhm. Das richtige Maß ist null, nicht ab und zu, sondern das richtige Maß ist null.
Ja.
Und das ist bei Rassismus und bei Menschenfeindlichkeit eben auch der Fall. Das gibt da keinen ausgewogenen Mittelweg, sondern das richtige Maß ist null.
Ja, und ich finde es halt auch so vermessen, wie quasi dann ja damit auch impliziert wird, übertreibt nicht so und empfindet es nicht so. Weil ich denke mir halt auch, viele Debatten finden dann ja auch im digitalen Raum beispielsweise statt, die total berechtigt sind dort und die dort auch ihren Ort haben und es dort auch eine Diskursverschiebung geben muss, um es überhaupt mehrheitsfähig auch ein Stück weit zu machen. Also bestimmte Schritte und Wege muss man ja gehen, um überhaupt bestimmte Debatten zu führen. So. Und die sind wichtig, das will ich an keiner Stelle absprechen. Aber was ich so vermessen finde, ist, dass die meisten sich nur den digitalen Raum angucken und sich denken, das ist die antirassistische linke Bubble. So. Und das sind die Leute, um die es geht und die behaupten, irgendwie diskriminiert zu werden, obwohl die ja Politikerinnen sind, obwohl sie ja irgendwie Journalisten sind, obwohl sie ja Autorinnen sind, obwohl sie ja irgendwie dies oder das machen. Da, wo ich mir denke, ach so, weil wenn du einen bestimmten Titel hast erstmal, erfährst du all diese Diskriminierung nicht. Ne? Also das ist erstmal so die infamste Unterstellung. Die Realität ist ja, gerade wenn du dich dazu positionierst, wirst du ja nochmal mehr Opfer davon. So, du wirst ja nochmal, also ich will das gar nicht im Sinne von, wir stehen ganz oben irgendwie in der Reihe von Attacken, absolut nicht. Es gibt super viele Menschen, die sind viel schutzloser, weil sie in fucking Unterkünften leben, in denen sie schutzlos dem Ganzen ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Ne? Aber ich will damit sagen, das Positionieren dagegen, das bewirkt ja auch die Tatsache, dass du attackiert wirst auch. So, man hat das irgendwie mit Jasmina Kunke in den letzten Tagen und Wochen, die immer wieder erlebt quasi, wie oft die einfach nur, weil sie Dinge ausspricht, immer wieder irgendwie Feuer bekommt, weil man dieses Bild auch nicht kennt, ja, dass Leute sich selbst hinstellen und für sich selbst sprechen. Und das ist halt das, was in unserer Zeit gerade passiert. Und das ist etwas, worum ich froh bin. So, dass schwarze Menschen sich selber positionieren, dass man jüdische Leute hört, die sich positionieren, die sichtbar sind, die wahrnehmbar sind in der Debatte, wie eine Marina Weißband beispielsweise. So. Und das ist etwas, was sie ja selber auch immer sagt. So, ne? Ich bin da und ich sage das selber auch und ich spreche für uns und ihr könnt dann gar nicht mehr sozusagen für uns sprechen, weil wir haben selber eine Stimme und hört einfach zu.
Und genau dazu hat Marina Weißband heute im Bundestag, also gerade zu dem Punkt, den du auch davor gemacht hast, finde ich was wahnsinnig Wichtiges gesagt, und zwar, dass die Forderung, dass wir alle einfach nur Menschen sein sollen, also diese Idee von, ach komm, unser Ziel ist, wir sind alle gleich, genau, I don't see color und wir sind irgendwie alle gleich, wir sind doch alle nur Menschen, dass genau diese Forderung im schlechten Sinne abstrakt sei, hat sie gesagt, und dass sie eben dadurch jüdisches Leben und eben auch anderes Leben unsichtbar macht, und genau das ist etwas, woran auch diese liberale und weltoffene Debatte wahnsinnig Schwächen hat.
Ja.
Und wo man dringend, also es geht nicht darum, wir sind alle gleich alleine, sondern das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben Probleme gibt, die adressiert werden müssen. Und die Idee von, dass eine Positionierung schützen würde, ist völliger Wahnsinn. Da gibt es andere Sachen, die schützen, aber mit Sicherheit nicht, wenn man sich in die Debatte einbringt.
Ja, so dieses so, I don't see it and then it doesn't happen.
Und das geht aber auch in die gleiche Richtung, finde ich, wie in, wenn es um einzelne Abschiebungen geht, gegen die protestiert wird und dann immer wieder betont wird, obwohl die so gut integriert waren. Das geht in der Debatte nicht in erster Linie um die Frage, wie gut jemand integriert war, weil ob ein Grundrecht einem zusteht oder nicht. Also dann mag es für Einzelne umso dramatischer sein und so, gar keine Frage. Aber da bei solchen Menschenfeindlichkeiten darf man nicht abschichten, wer es wert ist, sondern es sind universelle Grundrechte, fertig aus.
Ja, die unverhandelbar sind.
Man könnte sich verhalten wie das größte Arschloch und man hat erstmal Grundrechte.
Ja.
Viele tun das, egal was deren Hintergründe sind.
Ja, und abgesehen von dem Punkt auch, den Punkt oder den Gedanken wollte ich noch zu Ende führen, dass immer so gedacht wird, diese antirassistische Bubble findet nur online und so weiter statt, denke ich mir so, das ist natürlich eine Gruppe, die die sichtbar und hörbar ist und was gut ist, weil es vor 30 Jahren anders aussah. Erstmal ist das eine positive und richtig nice Entwicklung, auf die ich stolz bin und bei der ich denke, mehr davon einfach. Und der andere Punkt ist aber auch, dass ich mir denke, es gibt ja auch Menschen, die sind nicht organisiert, die sind nicht im Netz. So, die gehen einfach normal zur Schule, die sind irgendwie in der Uni, die machen eine Ausbildung, die arbeiten als Reinigungskräfte oder. So, und für die ist das ja auch oftmals eine Realität. So, und für die Menschen, die ganz oft selber nicht sich dann in den Räumen bewegen, die diskursrelevant sind, übernimmt man ja auch eine Verantwortung dann mit. Mhm. Und ich mag das überhaupt nicht, davon zu sprechen, dass man denen auch eine Stimme gibt oder so. Das meine ich damit überhaupt nicht, weil jeder einzelne Mensch eine eigene Stimme hat. Mhm. Aber es ist ja einfach so, wenn man sich die Diskurse in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland angeguckt hat, da haben selten Menschen stattgefunden, die selbst aus ihrer Situation heraus politische Ansprüche stellen konnten oder irgendwie Teil der Diskussion waren, die in irgendwelchen Redaktionen saßen oder die in der Politik waren oder in irgendwelchen gesellschaftsrelevanten Orten, wo Gesellschaft geformt wird. So, und das ist halt etwas, was sich verändert. Und ehrlich gesagt ist diese Veränderung das, was vielen Menschen aufstößt, dass man eben nicht mehr in seinen eigenen Kreisen darüber diskutiert, ob etwas richtig oder falsch oder rassistisch oder nicht rassistisch ist. Und ich finde, das beste Beispiel dafür ist halt auch ganz oft Wolfgang Kubicki von der FDP. Der ja wirklich, der sich in eine Talkshow reinsetzt und dann sagt, das hätte er sich niemals erträumen lassen können, dass er das N-Wort nicht mehr sagen kann zu einem Schokokuss. Und in dem Moment, er merkt gar nicht in dem Moment, dass er selbst eine Situation beschreibt, die nämlich lautet, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren saß ich halt in Talkshows oder saß ich in Debattenräumen, da wo ich gar keinen Widerspruch von jenen bekommen habe, die auch schwarz sind, die dir sagen, it's not okay. Mhm. Und das ist eigentlich die Veränderung, die er gerade bemerkt. Und das ist eine Veränderung, die viele Menschen bemerken und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
So. Und wo es jetzt auch stückweise, finde ich, Verbesserungen gibt. Und auch hier nochmal ein Hinweis, den wir auch in unsere Stories packen werden. Und zwar hat Anna Duschime in den letzten Tagen dazu auch nochmal viel Werbung in ihrem Twitter-Account gemacht. Yes. Und zwar hat sie gemeinsam mit dem Bohemian Browser Ballett eine Talkshow aufgebaut. Mm-hmm. Und zwar selbst gestaltet und selbst auch umgesetzt, die in der ARD läuft, was einfach ein Riesenfortschritt ist. Yeah. Und wahnsinnig gut ist, wo einfach tatsächlich mal die Menschen zu Wort kommen, um die es geht. Ein revolutionäres Konzept, das vielleicht die ein oder andere etablierte Talkshow mal verwirren darf. Und das findet ihr in der Mediathek in der ARD. Wir verlinken das nochmal, aber genau solche Beispiele sind auch einfach so krass, dass es gerade immer mal wieder aufblüht und wo sowas losgeht. Ne? Ja. Und genau.
Voll, Shoutout, huch, ich habe hier vor Aufregung fast mein Mikrofon weggeschmissen. Aber Shoutout an Anna Duschim an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast,
die
Anna,
ohnehin großartig
die ist. Die großartig ist und die ich sehr in mein Herz geschlossen habe und hoffe, bald wieder physisch sehen zu können.
Das ist apropos physisch sehen zu können. Mhm. Wir wissen alle nicht, wann das so ist. Mhm. Wir haben eben gerade kurz über den Perspektivplan gesprochen. Der kann eine Perspektive geben. Aber wer weiß, wie sich alles entwickelt, was welche Mutante so treibt, was welcher Impfstoff so treibt. Aber auf all das kommen wir mit Sicherheit auch nochmal zu sprechen.
Ja, und ich freue mich auch auf den Zeitpunkt, wo wir irgendwann mal wieder Podcast-Folgen haben werden, wo wir nicht über Corona sprechen müssen. Also, und damit möchte ich sagen, wenn Corona einfach nicht mehr da ist, wenn Menschen daran nicht mehr erkranken und nicht mehr daran sterben und wenn wir es einfach schaffen, nicht mehr in diesem Zustand zu sein, dass dieses Virus unser alltägliches Leben beherrscht. Weil ich finde, man merkt auch, ist jetzt vielleicht irgendwie, also ich frage dich einfach mal, wie du darauf blickst. Wir haben jetzt ja in den letzten Wochen und in den letzten Plenarsitzungen einerseits oft Sondersitzungen gehabt, explizit zu Corona, oder dann halt auch in den regulären Sitzungen war es auch immer Regierungserklärung, erster Tagesordnungspunkt Corona und so weiter. Und ich finde, das hat alles auch seine Berechtigung, weil es ja auch immer wieder neue Entwicklungen gibt. Aber die politische Tagesordnung im Parlament sieht gefühlt gerade jedes Mal gleich aus. Mhm. Also du hast immer Corona-Allgemeinsituation, Corona-Bildung, Corona Masken, Corona, Impfungen, Corona und so weiter. Und es ist auch das alldominierende Thema und eines der größten Sachen, die wir gerade zu bekämpfen haben. Aber es macht schon was auch mit der politischen und gesellschaftlichen Debatte irgendwie, wenn man quasi ein Thema hat, über das man diskutiert. Und das finde ich, ich bin gespannt auf all die Analysen, die es geben wird im Rückblick auf diese Zeit, was es auch so demokratietheoretisch irgendwie so bedeutet.
Total. Also ja, es wird unfassbar viele Analysen geben, es wird unfassbar viele schlaue Forschungsarbeiten geben, auch in den Fächern, zu denen wir irgendwie einen besonderen Zugang haben und so. Und das dann irgendwie aus einer Perspektive zu betrachten, wo wir das doch sehr hautnah alles miterlebt haben, auch die ganzen Entscheidungsprozesse, das ist unglaublich, aber dazu irgendwann mal mehr. Das wird wahnsinnig spannend. Und desto umso wichtiger ist es aber auch immer mal wieder zu gucken, was ist unabhängig von Corona richtig. Und da möchte ich eine Überleitung machen zu einem Projekt, über das ich hier einmal gerne sprechen möchte, weil es endlich soweit ist, dass ich darüber sprechen kann und Ewigkeiten daran gearbeitet
habe. Okay, was für ein Projekt? Ich bin selber sehr gespannt.
Nee, du weißt das.
Ich weiß gar nicht.
Haushaltsantrag. Okay. Ach so, es klingt jetzt größer, als es ist. Nein, aber und zwar geht es mir um eine Maßnahme, die unabhängig von Corona richtig ist, aber natürlich durch Corona gerade umso wichtiger wird. Und zwar geht es darum, dass Menschen oder Jugendliche, deren Eltern Hartz IV beziehen, dürfen im Monat 100 Euro verdienen. Jeder Euro darüber hinaus wird zu 80% abgezogen. Das ist ohnehin, finde ich, Wahnsinn. Muss man mal drüber diskutieren.
Hartz IV abschaffen.
Genau, davon ganz abgesehen. Aber
das werde ich jetzt immer so machen im Podcast. Immer einfach so steil, einfach so politische Positionen. Ja. So. Okay, erzähl weiter.
Dass es wahnsinnig schwer ist, mit diesem Setting Geld zu sparen. So, wenn du dann aber anfangen willst zu studieren, und das ist eben der Bereich, um den ich mir natürlich besonders Gedanken mache, weil ich Hochschulpolitik mache, wenn du dann anfangen willst zu studieren, ist das eine Riesenhürde, um überhaupt zu starten, weil du musst am Anfang 250 Euro Semesterbeitrag zahlen, dann hast du
Ich glaube, es sind inzwischen viel mehr.
Nee, es sind mittlerweile 250 Euro etwa. In Schleswig-Holstein.
Ach, nee, früher war es weniger. Ja, wir hatten 113.
Wow.
So, das kommt, dann hast du die erste Miete, dann hast du die erste Kaution, dann musst du dir einen Laptop in der Regel kaufen, du musst dir irgendwie mal sowas wie einen Schrank organisieren, du brauchst irgendwie einen Kühlschrank, du musst den womöglich auch noch füllen mit Essen und so weiter, hast einen Umzug zu organisieren. Also der Start ins Studium kostet Schweinegeld, dafür spart man in der Regel oder man verschuldet sich. Das sind zwei Optionen.
Oder man hat geerbt.
Oder man hat geerbt,
stimmt. Hast du nicht geerbt?
Nee, tatsächlich nicht. Oder man hat einfach reiche Eltern, die einem das zahlen. Ich verstehe das Problem
nicht. Wieso bist du nicht einfach reich?
Wenn du das nicht hast, sondern deine Eltern eben in einer Bedarfsgemeinschaft sind sozusagen, dann darfst du eben, oder dann kannst du sparen, aber dann musst du so 18 Monate sparen. Ich habe das alles mal ausgerechnet, wie lange das dauern würde. Dann musst du so zwischen 13 und 18 Monate sparen für deinen Studienstart. Das sind wahnsinnig ungerechte Voraussetzungen. Und um dem entgegenzuwirken, werden wir in Schleswig-Holstein eine Studienstarthilfe einrichten. Diese Studienstarthilfe kann man beim Studentenwerk beantragen, wenn man anfängt zu studieren, für sozusagen den allerersten Start.
Ja.
Das ist einmalig, wenn man das erste Mal anfängt zu studieren, und zwar hier in Schleswig-Holstein, dann beantragt man das, und zwar, wenn die Eltern zum Beispiel Hartz IV beziehen, Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe, wenn man in einer Jugendeinrichtung aufwächst, in einer Jugendfacheinrichtung heißt das, glaube ich, oder wenn man in einer Pflegefamilie aufwächst, immer da, wo es diesen Konflikt eben gibt, dann kann man dieses Geld beantragen, um eben die ersten Sachen zu bezahlen. Das sind dann bis zu 800 Euro, die man da bekommt, und man muss sie nicht zurückzahlen. Man stellt einen Antrag, der ist anderthalb Seiten lang, beim Studentenwerk und fertig und bekommt das Geld, wenn man eben in dem Zusammenhang aufgewachsen ist.
Ja, und ich finde, das ist eine extrem, es ist extrem gut, dass du diesen Vorschlag gemacht hast. Und ich glaube auch, dass es vielen Leuten tatsächlich auch helfen kann, dann zum Studienstart, also sich vielleicht auch einerseits dann auch für ein Studium zum Beispiel zu entscheiden. Richtig. Weil das ist schon eine krasse Hürde, die sich, glaube ich, viele Leute auch gar nicht vorstellen können, die nicht so viel Kohle haben oder die viel Kohle haben sozusagen, dass Leute sich halt dagegen entscheiden zu studieren, weil man gar nicht weiß, wie soll ich es finanzieren. Viele Leute wissen überhaupt nicht, dass du zum Beispiel BAföG beantragen kannst. Also ich weiß zum Beispiel damals, ich wusste das nicht. Ich hatte davon quasi nichts gehört, weil meine beiden älteren Schwestern hatten halt erstmal eine Ausbildung gemacht und haben dann halt eine Ausbildung bzw. ein duales Studium gemacht. Und deswegen hatten die halt Kohle. So, und ich kam mir halt total crazy funky vor, weil ich einfach studiert habe, ohne Kohle dafür sozusagen zu bekommen. Und dachte so, fuck, soll ich das machen? Und ich weiß noch, dass damals die Eltern von meinem Freund damals meinten, so, ja, beantrag doch BAföG und so weiter. Und ich hatte das irgendwie null auf dem Zettel. Und dann dachte ich so, okay, krass, vielleicht kann ich dann ja doch, also vielleicht ist es dann doch kein Problem, weil ich dachte, keine Ahnung, vielleicht muss ich einen Kredit aufnehmen oder weiß es ich was. Und das sind alles auch so Infos, finde ich, also um das auch dann nochmal weiterzudenken sozusagen,
da wo man ja noch mehr dann überlegen könnte, wie man vor allem in Abiturjahrgängen und so weiter diese Info auch spreadet, ne?
Das ist die nächste Herausforderung. Ja. Also wenn ihr das hört und Leute kennt, erzählt es denen.
Ja.
Es gibt sowas Ähnliches in Hannover, aber nur an der Uni Hannover, durch das Studentenwerk Hannover. Das war so ein bisschen die Inspiration, auch in Gesprächen hier mit unserem Studentenwerk, die leider immer noch so heißen, deswegen sage ich nicht Studierendenwerk, das müssen wir irgendwann mal lösen. Mhm. Aber in Hannover ist es halt ein deutlich geringerer Beitrag und nur für den Semesterbeitrag. Mhm. Und selbst da haben sie das Feedback schon erhalten, dass Leute nur deswegen angefangen haben zu studieren, wenn sie es sonst nicht getan hätten. Was ich einfach wahnsinnig wichtig finde. Das löst nicht die Probleme. Das löst auch nicht die unterschiedlichen Startvoraussetzungen. Mhm. Aber es nivelliert sie wenigstens ein bisschen.
Total. Weil
und genau darum geht es. Und ich habe zum Beispiel damals eine Zusage gehabt für Kiel und Marburg. Mhm. Und eine Absage für Berlin, Freie Universität Berlin. Das war mein Traum, da zu studieren. Ich kam auf Platz 380 und ich hätte unter die ersten 80 kommen müssen. Mhm. Aber insofern keine Chance, obwohl ich ein gutes Abi hatte.
Okay, alles klar.
Wie dem auch sei. Und dann war die Überlegung Kiel oder Marburg und ich habe mich damals auch entschieden für Kiel, weil ich wusste, dass ich hier einen Umzug organisiert bekomme. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Geld auf der hohen Kante, um irgendwie einen großen Umzug nach Marburg oder so zu finanzieren. Ich mein Dispo sowieso schon einigermaßen gut ausgereizt hatte, was sowieso nochmal ein spezielles Thema ist. BAföG sich total verzögert hat, auch bei mir. Ich damals noch Stress mit dem Kindergeld hatte und so. Also solche Sachen kommen dann irgendwie mit rein und das war der ausschlaggebende Punkt, auch wenn das im Nachhinein, ich mir denke, wow. Mein ausschlaggebender Punkt war, dass ich einen Job hatte bei Sky als Kassierer. Und ich dachte, okay, ich habe hier einen Job, bevor ich in Marburg einen neuen Job finden muss und womöglich keinen finde und dann richtig am Arsch bin, habe ich gedacht, hier habe ich einen Job als Kassierer, wer weiß, ob ich wieder was bekomme und wollte an dem festhalten.
Ja.
Und ich hoffe, dass eben so eine Maßnahme Menschen dazu bringt, freier zu entscheiden und überhaupt sich für ein Studium zu entscheiden. Mhm. Wenn sie das wollen, jeder soll gerne eine Ausbildung machen, gar keine Frage. Aber wenn man Bock hat auf ein Studium, dann soll man es gefälligst machen.
Voll.
Und hier kann man eben dann 800 Euro bekommen und ich hoffe, dass das vielen Menschen hilft beim Start.
Ja.
Dann ist doch nicht das Problem gelöst, aber es ist ein großer, großer Schritt. Ich hoffe deswegen auch so ein bisschen da ein bisschen mehr Werbung für machen zu können in den nächsten Wochen, auch in anderen Bundesländern, weil das ist eine Maßnahme, das kann jedes Bundesland machen. Das können alle jetzt nachmachen. Ich bin, wenn ihr den Podcast hört am Freitag, gestern in der Taz mit einem Artikel dazu und versucht das jetzt weiter zu spreaden, diese Idee, weil das einfach schnell und wirkungsvoll ist.
Voll. Und ich glaube halt einfach, dass gerade weil das Thema Armut ja auch so krass schambehaftet ist und die meisten Menschen ja auch nicht gerne darüber sprechen oder erst darüber sprechen, wenn sie den Aufstieg sozusagen geschafft haben, ist das schon etwas, was Leute ja auch nicht immer unbedingt dann so an die große Glocke hängen oder so, ne? Dass sie irgendwie Schwierigkeiten haben dann beim Studienstart und so weiter. Und auch, wie gesagt, wenn es super ist, dass es so ein System wie BAföG gibt, es hat halt seine Tücken, weil es halt oft, so wie du schon meintest, auch am Anfang nicht rechtzeitig ausgezahlt wird und immer so die Logik dahinter steckt, ja, dann überbrück doch erstmal. Aber Punkt ist ja, wenn du BAföG brauchst und vor allem, wenn du den Höchstsatz brauchst, dann kannst du nicht überbrücken, weil sonst hättest du ja irgendwas auf der hohen Kante, so, dann bräuchtest du kein fucking BAföG, so, ne? Und das ist halt das Problem, also wenn es reibungslos funktionieren würde, wenn du wirklich am ersten Tag oder vielleicht sogar schon 3 Monate vorher BAföG kriegen würdest, so, dann würde das ja irgendwie funktionieren. Auch darüber könnte man mal nachdenken, ne? Zu sagen, okay, lass uns doch mal BAföG nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo du studierst, weil du brauchst ja eine Wohnung, du brauchst ja Sachen und so weiter. Ne? Also die Frage ist dann ja auch quasi, wie kann man das auch eigentlich ins System dann überführen? Ne? Das, was wir jetzt oder was jetzt in Schleswig-Holstein stattfindet, wäre ja eigentlich logisch, sowas anzuknüpfen an BAföG.
Ja.
Ne? Und vor allem auch diese Auszahlungsmodalitäten. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die erzählen, und du gehörst dazu, ich gehöre auch dazu, ich habe es meiner Schwester genauso mitbekommen, wenn du 3 oder 4 Monate später dann erst BAföG bekommst und du weißt halt nicht, was du machen sollst. Und ich meine, diese Anfangszeitstudium ist ja sowieso schon so krass aufregend. Ne? Du kommst neu in irgendwelche Kontexte. Ja. Man geht irgendwo ein Bier trinken oder keine Ahnung. Also es sind so kleine soziale Momente, die voll entscheidend sind. Und du hast halt keinen Bock, schon bei den ersten 3 Treffen zu sagen, ey Leute, ich habe leider keine Kohle oder was weiß ich was.
Genau. Man hat dann keine Lust, jede Kneipentour abzusagen der Fachschaft, sondern man möchte vielleicht mal an einer teilnehmen. Man muss aber auch nicht. Genau. Und es wird immer so modellhaft beschrieben, ja, aber das kommt ja dann später.
Ja, und rückwirkend.
Kurz überbrücken, das ist doch gar kein Problem.
4 Monate. Glaub,
das Problem ist einfach die erste Miete, die erste Kaution, der Semesterbeitrag im September, Oktober. Ja. Und dann braucht es Geld. Ja. Und genau darauf soll das eben auslegen. Man wird wahrscheinlich trotzdem sparen müssen. Mhm. Aber mit 800 Euro kriegt man viele dieser Probleme zumindest schon mal ansatzweise gelöst.
Auf jeden Fall. Also es ist zumindest eine Starthilfe sozusagen.
Genau.
Und kannst vielleicht dir dann irgendwie einen Laptop kaufen und vielleicht auch noch die Kaution davon bezahlen. Ja.
Dann gehst du nochmal 300 Euro wahrscheinlich trotzdem in Dispo. Ja, das ist dann so. Und das Dispo ist ja sowieso eines der wichtigen Punkte.
Ich glaube, in jeder Folge redest du vom Dispo. Ja. Ich habe das nie gemacht.
Hattest du kein Dispo?
Ich weiß nicht, ob ich ein Dispo hatte. Also ich habe es, glaube ich, nicht oft ausgereizt, weil ich so Angst davor hatte.
Ich habe es immer ausgereizt. Also ich habe wirklich, in der Studienzeit war das Dispo fester Teil meiner Finanzplanung.
Also ich hatte aber irgendwie eine Bank, bei der das sowieso nicht ging, dass ich so viel ins Minus gehen konnte quasi.
Ja, bei mir waren es auch nur 300 Euro.
Ja, und dann musst du es mal ausgleichen ne? und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwie auch echt miese Zeiten irgendwie da, wo man dann gedacht. Also ich habe auch immer gearbeitet, so wie du auch, neben dem Studium und so. Aber es gibt halt so super viele Situationen, die halt nicht berechenbar sind. Ja, so auch wenn du dann irgendwie quasi deine 450 Euro Nebenjob dann arbeitest und dann halt auch dann BAföG bekommst und so weiter, dann planst du mit allem und dann ist auf einmal, keine Ahnung, irgendein Scheiß kaputt oder so. Ja, ne? Und dann sitzt du halt da. Und
da kommt eine Exkursion.
Genau. Ja, so. Und das ist halt alles so die Hölle irgendwie. Und ich glaube, da so ein bisschen Erleichterung reinzubringen und damit auch einen Anstoß zu geben, das ist total cool. Und es gibt ja noch viele andere Sachen, die wir auch beschlossen haben in der Woche. Was mich total freut in dem Bereich Antirassismus ist, dass wir Geld bereitstellen für ein Studio hier in Schleswig-Holstein für den Bereich Polizei, um das zu untersuchen. Und wir schaffen eine Anlaufstelle für Rassismus innerhalb der Polizei. Das ist mir extrem wichtig gewesen, dass wir halt auch innerhalb der Institution sich einerseits intern mit auseinandergesetzt wird, dort auch Formen von Fortbildung und so weiter dadurch stattfinden können. Und aber auch Leute, also wenn ihr von Rassismus betroffen seid und irgendwie einen Fall erlebt habt mit der Polizei, dass ihr wisst, okay, da habt ihr eine Anlaufstelle und könnt dann da auch zum Beispiel dann darüber sprechen, ich habe das mit dem und dem Polizeibeamten beispielsweise erlebt. Weil wir hatten zum Beispiel mal so eine Veranstaltung hier im Landeshaus, da ging es um zentral ein anderes Thema, innere Sicherheit und Frauen, die haben wir ja zusammen gemacht. Und da gab es dann halt aber auch irgendwann im Laufe der Diskussion halt auch, dass jemand dann gesagt hat, ich habe einen rassistischen Vorfall mit der Polizei beispielsweise erlebt, zu wem gehe ich denn da? So, und spätestens da hat sich dann die Überlegung dann auch wirklich eingepflanzt, zu überlegen, wie können wir sowas eigentlich institutionalisieren? Und ich bin gespannt, wie es anlaufen wird. Das soll auch mit einer Wissenschaftlerin quasi hinterlegt werden, diese Stelle. Und aber auch Polizeibeamtinnen sollen sich da halt auch natürlich mit an dieser ganzen Arbeit mit befassen. Wir haben parallel in Schleswig-Holstein auch eine Anlaufstelle für LGBTQI. Ne? Also auch für Leute, die das vielleicht noch gar nicht wissen. Die schulen halt Polizeibeamtinnen in den unterschiedlichen 8 Polizeidienststellen, die wir in Schleswig-Holstein haben, schulen die halt die Polizistinnen. Und sind aber auch Anlaufstelle für extern. So, das heißt, das sind Anlaufstellen, die es gibt für diejenigen, die das hören und das vorher noch nicht wussten. Und wir haben auch eine Beauftragte, eine Antidiskriminierungsbeauftragte bei uns im Land für Fälle, die nicht explizit mit der Polizei zum Beispiel zu tun haben, so, sondern das erlebst du auf dem Wohnungsmarkt oder sonst was oder irgendwie bei der Schule oder auf der Arbeit, weil ich kriege ja täglich auch Mails von Leuten, die rassistische Erfahrungen gemacht haben oder jegliche andere Form von Diskriminierung. Und wir verweisen halt ganz oft auf die Bürgerinnenbeauftragte, Samia El-Samadoni heißt die. Googelt es einmal, Beauftragte für Antidiskriminierung ist sie auch. Und mir ist es einmal wichtig, das jetzt sozusagen, weil mir immer wieder auffällt, ich habe diese ganzen Strukturen auch erst kennengelernt, als ich in die Politik gegangen bin. Und sie sind ja aber eigentlich für alle da und man muss aber den Zugang dazu haben oder wissen, dass das existiert. Und deswegen, wenn ihr Vorfälle habt, so, weil wir das als Abgeordnete nicht leisten können, quasi juristische Beratungen zu machen, so sehr wir das wollen. Wir können auf Fälle aufmerksam machen oder Dinge problematisieren und versuchen, das im System zu verändern. Aber wir können halt nicht so eine krasse Einzelberatung machen und dafür sind aber Bürgerinnenbeauftragte da.
So. Darüber hinaus haben wir noch ganz viele weitere Haushaltsanträge. Ja. Ich gehe jetzt gar nicht auf alle ein. Ihr könnt, wenn diese Folge online ist, auf den Instagram-Account der Grünen Landtagsfraktion gehen.
Da werdet ihr
ganz viele von unseren Anträgen sehen.
Ja.
Und nicht mal das sind alle. Wir werden am 24. Februar den Haushalt beschließen. Dann ist alles beschlossene Sache. Aber das ist auch alles jetzt schon safe. Da wird jetzt keiner mehr was dran ändern. Und wir werden dann auch, ich werde über den Februar einige Infos noch zum Haushalt veröffentlichen, wie so ein Haushalt aufgebaut ist und versuche das alles ein bisschen spannend auch aufzuziehen. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, ob uns das so gelingt. Mhm. Deswegen, Haushalt ist noch nicht zu Ende, aber ihr seht, es macht einen Unterschied. Mhm. Also ich finde es wahnsinnig befreiend und das ist vielleicht für mich jetzt schon mal vorweggenommen, der Punkt, das, was ich mitgenommen hat. Ich habe heute und in den letzten Tagen auch in der Diskussion um Masken, scheiße, das habe ich jetzt gar nicht mehr angesprochen, mache ich sonst nächste Folge. Ich habe es letzte Folge versprochen, dass wir es diese machen, aber wir sind schon bei Minute 39. Aber das, was ich mitgenommen habe in der letzten Woche, anhand dieses Studienstarthilfe, anhand das mit Masken, heute haben wir noch was beschlossen bei der Obdachlosenhilfe, es macht einen Unterschied, ob man irgendwie hier ist und ob man da versucht, immer mal wieder zu drängen. Man macht das alles nicht alleine, aber es macht irgendwie einen Unterschied, wer hier Politik macht, ob Grüne in der Regierung sind oder nicht. Mhm. Und das ist gut, dass es einen Unterschied macht und dass man diesen Unterschied auch nutzt als Fraktion hier.
Ja, voll. Voll. Und das ist halt so, also so, da kann ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ich fand es, also heute war auch wieder so ein Tag, wo ich gedacht habe, Marina Weißborn beispielsweise, es ist halt nicht egal, dass sie politisch unterwegs ist. Ja. So, es ist nicht egal, dass sie für all diese Themen steht, für Bildungsgerechtigkeit, aber auch den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus und so weiter, weil sie Gesellschaft mit verändert. So. Und es ist halt auch nicht egal, ob man sich politisch einbringt. So. Und es ist auch nicht egal, was für Geschichten dahinter stehen. So. Und das nicht nur für so ein Storytelling sozusagen. Wenn Lasse und ich das jetzt hier zum Beispiel erzählen, wie unser Studienstart war und so weiter, dann erzählen wir das nicht, weil wenn man dann, oh, ihr hattet das ja so schwer oder so, das ist gar nicht der Punkt. Aber die Erfahrungen, die man macht, prägen natürlich auch die Politik, die man macht, ein Stück weit. So. Und dass das nichts ist, was wir hinter uns lassen wollen und sagen, okay, wir blicken jetzt nicht mehr zurück, jetzt sind wir nicht mehr an dem Punkt, wo wir quasi in so einer Situation sind, sondern einfach wissen, okay, das beschäftigt immer noch Leute. So. Und genauso in der Frage von Antirassismus und so weiter, das sind alles Fragen, die einen beschäftigen, weil man es selbst erlebt hat, weil man es bei Leuten miterlebt, ja, die einem das mitteilen und sagen, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen und die wir versuchen, im politischen Alltag durchzubringen. So. Und das gelingt einem nicht an jeder Stelle, muss man ja auch offen und ehrlich sagen, egal wie oft und hart man dafür kämpft, aber an einigen Momenten gibt es diese Erfolgsmomente. Und ich glaube, das ist bei dir diesmal mit dem Studienstarthilfe, der Punkt mit den Masken und so weiter. Mhm. Bei mir ist es ganz stark jetzt gerade mit dieser Anlaufstelle, mit der Studie und so weiter. Also da sind schon Sachen da, wo man sagt so, nee, ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, in die Politik zu gehen und diese Sachen zu verändern.
So.
In diesem Sinne, das war eine sehr intensive Folge mit vielen emotionalen Höhen und Tiefen. Deswegen kommen wir zu der Fragerunde. Jingelingeling. Ding, ding, bing, bing.
Brauchen wir da so einen Jingle?
Ja.
Es gab irgendwie die Überlegung innerhalb des Teams.
Ja, erweiterten Teams muss man dazu machen.
Ich bin da irgendwie skeptisch.
Erweiterten Teams muss man sagen. Wir haben hier so eine Gruppe, ich mache das mal transparent an dieser Gruppe, eine Gruppe mit Menschen, die, ich sag mal, Teil der Familie sind, die uns wöchentlich in unserer Gruppe Rückmeldung geben, also konstruktive Kritik des Podcasts heißt es. Es ist so ein Akronym, ist eine Abkürzung. Ja. Ich weiß aber nicht, wie die geht. Und da wurde vorgeschlagen, dass wir vielleicht so ein Jingle machen sollten, bevor diese 5 Fragen kommen. Ich habe mich nicht getraut, das unserem Team direkt zu sagen, ob sie sich die Mühe machen wollen, sowas zu finden. Deswegen jetzt einfach mal nonchalant über diesen Weg. Also, was ist die absurdeste Verschwörungserzählung, die du bisher im Zusammenhang mit Corona gehört hast?
Oh, da gibt es natürlich einige. Aber ich glaube, die ich am absurdesten auch im Verlauf fand, war die, dass 5G Corona macht. Also erst war nämlich die Erzählung, aha, in Wuhan gibt es 5G-Masten, deswegen ist 5G Ursache für Corona. Dann hat man aber irgendwann festgestellt, verdammt, Corona breitet sich auch irgendwo aus, wo es gar kein 5G gibt. Und dann war die Erzählung, nee, 5G macht nicht Corona, aber es beschleunigt es, weil das die Zellen so doll erhitzen würde, wie eine Mikrowelle. Und das fand ich schon spannend, wie so eine Verschwörungserzählung sich irgendwie beweglich zeigen muss, auch auf veränderte Realitäten schnell reagieren zu können.
Ja, wie Politik.
Ja, Wahnsinn. Ja. Da hat der Verschwörungsmarkt das ganz schnell geregelt.
Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, ich fand schon das Absurdeste mit dem Chippen und ja, Bill Gates. Also das ist, glaube ich, das Absurdeste. Ich glaube, das ist, kennen viele, hören viele, wissen viele und ja, es stimmt gerade, übrigens nicht.
Gerade wer sich Microsoft anguckt, als wären die in der Lage.
Also ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk über Microsoft was gehört. Ja, ja, ja. Hör mal auf, hier über Microsoft zu labern. Die haben hier, die gehen hier aber steil durch die Decke.
120%. Ja. Das ist, ja, Microsoft ist schwer eskaliert, weil die ein schlaues Geschäftsmodell haben.
Ja, Corona.
Seit dem Chefwechsel, dass nämlich sie jetzt im Wesentlichen Cloud-Speicherplätze zur Verfügung stellen.
Wir haben den gleichen Bericht gehört.
Das ist irre. Also, auch das verlinken wir euch in den Stories, dem
Mediathek weiter.
Nee, ich glaube auch nicht.
Wir sind Team Mac, hallo. Nein, Spaß war Spaß, keine Schleichwerbung. Nee, hallo,
wir haben
keine Werbung.
Linux-Computer, ja. Die so ein Raspberry Pi zu selbst zusammengebaut.
Ich habe gar keinen Computer.
Läuft,
okay. Glaubst du an UFOs? Diese Frage ist sehr weird.
Wow. nein.
Gut.
Nee, also an UFOs jetzt so
konkret. Du brauchst die Frage nicht,
aber rein, ja, okay. Rein rechnerisch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es irgendeine Form von Leben gibt. Wie auch immer das gestaltet sein.
Alles klar,
mag.
Ich mache jetzt bei der nächsten Frage weiter, ja? Weil das geht ein bisschen, jetzt deine Antwort geht ein bisschen in die erste Frage mit Verschwörungserzählung. So, welche ungewöhnliche Eissorte hast du schon mal probiert? Zum Beispiel Leberwurst. Also, ja, beantworte die Frage.
Gurkenwasser. Nee, weiß ich nicht. Ungewöhnlich. Ich bin tatsächlich bei Eis richtig, richtig stumpf und nehme in der Regel Vanille. Und wenn ich fancy bin, dann irgendwie, wenn es sowas wie Raffaello gibt. Weil
ja,
ich
Raffaello, oh mein Gott. Ja, Raffaello ist richtig krass. Wir hatten früher im Friesencenter, das ist in Münster so ein Center halt, gab es so eine krasse Eisdiele und da hatten die immer Raffaello. Und da waren wir ganz oft dann so freitags oder so einkaufen mit der ganzen Family. Und das war einfach immer so das Schönste, wenn man dann da ein Eis bekommt. Haben wir nicht immer bekommen, man muss immer pokern und gucken, ob Mama das dann auch wirklich macht mit einem. Aber das war immer ein sehr, sehr schön. Das war das geilste Raffaello-Eis, das ich gegessen habe. Und weder davor noch danach habe ich nie Besseres gegessen.
Ich muss aber auch sagen, ich bin skeptisch, wenn
und Tiramisu.
Okay, wenn Eisdielen sich für die Gestaltung mehr Mühe geben als fürs Eis. Also bei einigen habe ich wirklich den Eindruck, die packen da die halbe Süßigkeitenauslage mal in so eine Eisdiele rein, so mit Plastikverpackung noch drum.
Das finde ich weird.
So Kinderriegel oder so. Wir denken, nee Leute, das ist jetzt irgendwie auch nicht die Lösung. Und dann schmeckt das Eis einfach null nach den Sachen. Oder sie haben die Urheberrechte oder was weiß ich nicht und nennen es dann nicht Kinder-Bueno-Eis, sondern Schokoriegel-Eis. Oder so. Finde ich auch super weird. Deswegen bin ich dann eher bei einem Vanille-Eis, wenn ich da skeptisch werde.
Ja.
Aber gut gemachtes Raffaello, das klingt so wahnsinnig übrigens, beste Eisdiele in meiner Kindheit in Kiel war Eisparadies. Hat aber stark nachgelassen,
ja?
Meiner Meinung
nach. Okay.
Was ist denn dein Lieblingseis?
Raffaello, habe ich gerade
gesagt. Nee, Quatsch, das war ja gar nicht die Frage.
Achso, ja, oh, sorry, es gibt Fragen, es gibt ein Konzept. Es gibt Fragen, wir beantworten eine andere als PolitikerIn. Komisch, weird flags. Nee, ich weiß gar nicht, was das Weirdeste ist, weil ich mag sowas auch nicht. Ich sag dir ganz, ich mag das auch nicht. Ich würde nicht in eine Eisdiele gehen und sagen, oh, ich esse jetzt hier mal das verrückte Minz, weiß ich nicht, Kartoffeleis oder so. I wouldn't do it. Ich esse immer das Gleiche. Wenn es mir schmeckt, dann esse ich das. Und was der Boden, ich kenne das Fritter nicht.
Ja. So, ja.
Gut, nächste Frage.
Was? Minzkartoffel.
Ja, weiß ich nicht, was Leute so essen. Was ist dein Lieblingsfeiertag? Reformationstag. Nein.
Erster Weihnachtstag.
Ja?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
Nein, also das eben gerade mit Reformationstag, nur für Leute, die den Kontext nicht kennen. Es gab
war nicht ernst
das, genau, das war nicht ernst gemeint, weil wir sind hier immer noch ein politischer Podcast und ich habe sowieso das Gefühl, dass so in 5 Jahren irgendwann der Moment kommt, Leute diesen Podcast durchstöbern und wir einfach politisch über unseren eigenen Podcast fallen.
Ja, im Wahlkampf halt, ne? Aber
genau, also ein paar Monate. So genau, aber egal, bis dahin ist er noch lange hin und wir können den Podcast immer noch offline schalten. Wollte ich sowieso mal mit dir besprechen, sollten wir irgendwann mal irgendwas anderes machen im Leben. So. Dann wäre es vielleicht gut, wenn wir...
Nee, dann monetarisieren wir.
Spaß, egal, war alles nur Spaß. Was ist dein Lieblingsfeiertag? Genau, war, was ich eigentlich erzählen wollte mit dem Reformationstag. Es gab einen Riesenstreit hier innerhalb der Koalition, welchen Tag wir tatsächlich zum Feiertag machen. Und wir waren nicht für den Reformationstag, wegen Martin Luther und weil der halt antisemitische Sachen gemacht hat. Und wir waren eigentlich für den 8. März und so weiter. Und deswegen habe ich gerade ironisch Reformationstag gesagt. Aber, ne, people so you know.
Ja, ja.
All da.
Bling,
ja.
Bling, bling,
genau.
Bling.
Ach,
was ist denn dein Lieblingsfeiertag? Reformationstag.
Ramadan.
Ah ja, okay.
Nee,
Wechsel da mal. Ich dachte so oft, ja. Mh.
Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Lieblingsfeiertag. Ich bin einfach immer froh, wenn frei ist.
Ja, wirklich, ja. Uns fehlt offiziell einfach auch ein Feiertag innerhalb der nächsten 1-2 Monate. Das, glaubst du eigentlich, dass es am Ende einen Feiertag oder Gedenktag mit Corona-Bezug geben wird?
Könnte ich mir, weiß ich nicht.
Ich glaube schon, und ich glaube, man muss aber mit der Forderung noch ein bisschen warten, wenn so die ersten Erholungsmomente sich einstellen nach der nach einer erfolgreichen Impfstrategie und so weiter. Ich glaube, dass das irgendwie so kommen wird.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn du überlegst, dass du halt auch jetzt Zahlen von toten Menschen um die 900 täglich hast. Und das ist ja auch, finde ich, in der politischen Debatte relativ kurz gekommen, darüber zu sprechen, dass halt einfach täglich richtig viele Menschen sterben. Und insgesamt sind es, glaube ich, 53.000 Menschen seit Anfang der Krise. 53.000 Menschen. Von daher, das ist halt, ich glaube schon, dass sowas kommen wird oder könnte, weiß ich nicht. Aber die Debatte darum findet jetzt mehr statt. Ja, aber Lieblingsfeiertag, I don't know. Ich finde viele Feiertage einfach toll. Silvester hasse ich.
So, ist es ein grundsätzlich Feiertag? Erstmal Fans von Feiertagen, ja, Neujahr ist ein Feiertag.
Okay.
Also grundsätzlich, wir sind Fans von Feiertagen. Ja,
aber ich nehme jeden mit. Ich sag's dir, wie es ist. Ich nehme jeden mit. Ja, bitte. Da bin ich flexibel. Wenn du dir eines dieser Tattoo-Motive tätowieren lassen müsstest, welches würdest du wählen? Live, Love, oder Carpe Diem? Okay, that's mean.
Oh, ich würde, glaube ich, Carpe Diem nehmen. Weil das hoffentlich noch weniger Leute verstehen und sich das.
Carpe Diem, ernsthaft?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt, also weiß nicht, ob der Spruch neu ist, aber ich würde jetzt sagen, meine ersten 20 Jahre im Leben wusste ich jetzt nicht, was Carpe Diem
ist. Ich auch nicht. Aber also es steht irgendwie inzwischen oft gefühlt
allen möglichen. Ja, das ist halt Wandtattoos, ne? Ja. Also Wandtattoo-Industrie hat das halt übernommen, genauso wie man nicht mehr verdachtsfrei Cappuccino sagen kann.
Ja.
Weil das immer
überall irgendwo steht. Ja.
Ich bin bei Carpe Diem, um hier meine Antwort zu geben.
Ja, nutze den Tag, um es auch nochmal zu übersetzen.
Vielen Dank.
Kein Problem.
Was würdest du dir tätowieren lassen? Live, Love, Love?
Ich glaube, ja. Dann würde ich wirklich zu Live, Love, ich kann es nicht mal aussprechen. Ja, live, ja, Love, Love. Ja, also ich finde, das passt zu meinem Charakter. Hallo, ich gehe so mich. So. Also ich wollte es nur sagen, also ja genau, also, weil Leben, Lachen und Lieben, ich glaube, das ist schon etwas, womit Menschen mich so verbinden. Und deswegen glaube ich, würde ich das.
Ich bin als Jugendlicher mal mit meinem Bruder und einem Freund durch die Holstenstraße gegangen in Kiel. Und er hat uns so einen Typ angeschrien und die ganze Zeit, also mich angeschrien, ich weiß nicht warum, wir haben irgendwie gelacht, aber ich hatte den vorher nicht wahrgenommen. Und er hat mich angeschrien, do you laugh at me, do you laugh at me? Ja, ich war Englisch nicht so fit und habe ihn dann zurück, ich liebe dich nicht. Das mal kurz als Geschichte
dazu. Ja, das passt doch schön. So, in diesem Sinne, wir haben schon gesagt, was wir mitgenommen haben. Deswegen finde ich, schließen wir das an der Stelle ab. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hoffen, dass ihr euch das vielleicht, ich weiß nicht, am Samstagmorgen beim Frühstück anhört.
Genau, haltet euch an der Tasse fest.
Genau. Und live, love.
Und carpet den Diem.
Ja, bye.